Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Zu Gast heute Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin, wohnhaft in Zürich, ursprünglich aus Kanada und heute erstmals dabei als Gast Michael Seinhauser, Filmkritiker von DRS 2. Das hat seinen Grund. Wir befinden uns nämlich an den Solothurner Filmtagen und führen diesen Kulturstammtisch hier durch. Und wir werden in den kommenden 25 Minuten über den Schweizer Film sprechen. Wir treffen uns, wie gesagt, hier, Solothurner Filmtag, ist die 44. Ausgabe, eine Art Werkschau des Schweizer Films, die hier jedes Jahr gezeigt wird. Ein paar statistische Angaben zum Schweizer Film. Letztes Jahr gab es in der Schweiz 15 Millionen Kinoeintritte, 400.000 davon entfielen auf den Schweizer Film. Das sind 4% der Gesamtzahl. Das ist scheinbar 1% mehr als im Jahr davor. Die beliebtesten Filme heißen Wall-E, Kung Fu Panda, Bienvenue chez les Ch'tis. Keiner dieser Filme stammt aus der Schweiz. Wie geht's denn dem Schweizer Film? Marcy Goldberg.
Dem Schweizer Film geht's vielleicht ein bisschen besser, als das schon mal der Fall war, aber es gibt noch Platz zum Wachsen, könnte man sagen.
Michael Seinhauser?
Ich würde auch sagen, dem Schweizer Film geht's besser als vor 15 Jahren. Es gibt mehr Schweizer Filme und dass die Zahlen nicht so gut sind, das liegt unter anderem eben gerade daran, dass es mehr Filme gibt. Die Zahlen, die Leute verteilen sich auf mehr Filme. Es gibt keine großen Renner, dafür gibt es viele kleine Filme. Also im Großen und Ganzen ist diese Zahl kein Indikator für den Zustand des Schweizer Films.
Zur Statistik wollte ich noch schnell was hinzufügen, weil diese Statistik, das sind die Kinoeintritte an den normalen Kinos. Mhm. Und wie die Filme an den Festivals laufen, das wird nicht berücksichtigt. Und dazu muss man sagen, dass die Schweiz eine florierende Filmfestivallandschaft hat und dass die Leute sehr gern an die Festivals gehen, um dort die Schweizer Filme anzuschauen. Und hier in Solothurn sieht man das auch, die Säle sind voll, die Leute kommen, das sind nicht nur Leute aus der Branche, sondern in Anführungszeichen stinknormale Leute, die sich die Zeit nehmen, Schweizer Filme im Kino zu sehen. Aber diese Statistik wird einfach nicht erfasst bei den verkauften Kinobilletten.
Was auch hin und wieder zu Problemen geführt hat, wenn zum Beispiel in Locarno am Festival 6.000 Leute einen Schweizer Film sehen, dann hat er sein Potenzial schon fast ausgeschöpft. Also das, die Verleiher sind nicht immer glücklich, wenn ihre Filme an einem großen Festival laufen.
Das heißt, die nächsten 6.000, die kommen dann nicht natürlich hinterher?
Nein, weil das Word of Mouth vom Festival bis zum Filmstart in der Regel gar nicht mehr funktioniert. Da liegt zu viel Zeit dazwischen.
Trotzdem nochmal zum Stichwort Krise zu kommen. Das ist natürlich eine journalistische Spezialität, immer von einer Krise zu sprechen, wenn es vielleicht auch gar keine gibt, weil das liest man dann lieber. Die Herbstzeitlosen gab es im Jahr 2008 nicht, also den großen Blockbuster gab es nicht. Trotzdem keine Krise? Wirklich nicht?
Gut, in letzter Zeit mussten wir immer hören wegen der Finanzkrise, dass das auch ein Wendepunkt sei und eine Zeit für neue Möglichkeiten im Sinn von Crisis is Opportunity. Mhm. So, und das ist ein Riesenklischee, aber irgendwo stimmt das auch. Und ich glaube, für den Schweizer Film stimmt das auch. Der Schweizer Film ist im Umbruch. Und es ist im Moment die große Frage, was will der Schweizer Film oder was will die Schweizer Filmbranche und was für Filme möchte das Schweizer Publikum schauen? Da ist einiges im Umbruch und man müsste schauen, wie das jetzt weitergehen soll. Man sagt, jedes Land kriegt das Fernsehen, das es verdient hat, beziehungsweise auch die Regierung, die es verdient hat. Und beim Film ist das ein bisschen ein ähnlicher Fall. Möchten die Leute jetzt mehr in Richtung leichte Komödien gehen? Wollen sie Actionfilme auf Dialekt sehen? Wollen sie weitermachen mit der Schweizer Tradition des kleinen, schrägen Autorenfilms beziehungsweise des Dokumentarfilms? Diese Fragen werden auch auf den höchsten Ebenen debattiert. Man sieht es in der Filmpolitik, man sieht es in den Diskussionen in der Branche. In den letzten Jahren gab es die ersten Abgänger und Abgängerinnen der Filmschulen, die es erst seit 10 oder 15 Jahren gibt. Und das heißt, das ist wirklich eine Zeit von Veränderungen und von neuen Richtungen. Und in einigen Jahren wird sicher klarer sein, in welche Richtung das geht.
Da muss man auch sagen, die Filme, die man jetzt sieht, die widerspiegeln den Zustand der Schweiz vor 2 Jahren. Die Verzögerung der Produktion führt immer wieder dazu. Und wenn wir jetzt tatsächlich ein Loch hätten, ökonomisch gesehen stimmt es vielleicht bei den Eintrittszahlen, dann ist dieses Loch 2 Jahre alt. Mhm. Wenn wir jetzt tatsächlich eine Finanzkrise haben und die sich ökonomisch auf den Film auswirkt, dann wird man dieses Loch in 2 Jahren bemerken.
Frühstens.
Stimmungsmäßig funktioniert es ein bisschen anders, weil man das antizipiert und es wirkt nach. Also Filme haben, wenn sie mal draußen sind, ein Leben von 3, 4, 5 Jahren, gerade die erfolgreichen Schweizer Filme, die werden ja immer wieder genannt und an die erinnert man sich auch wieder. Das verbreitet sich viel besser durch die Zeit.
Jetzt haben wir gesagt, Solothurn, wie jedes Jahr eine Werkschau des Schweizer Films. Sie beide haben dieses Programm mitverfolgt. Was haben Sie denn für Sachen gesehen, die gefallen oder nicht gefallen haben?
Für mich gab es keine große Überraschung dieses Jahr. Mir haben eigentlich die gleichen Filme gefallen wie immer wieder in den letzten Jahren. Das sind besonders sorgfältig gemachte Dokumentarfilme. La Mécanique des Anges war einer von denen, ein Film über einen Automatenbauer in der Westschweiz. Ein sehr poetischer kleiner Dokumentarfilm über ein sehr poetisches Handwerk, der genauso umgesetzt wurde, wie ich mir das wünschen würde. Also keine eigentliche Überraschung, sondern einfach eine große Freude. Und das sind die Filme, die für mich in Solothurn eigentlich immer wieder dominieren. Neben all den durchschnittlichen und auch unterdurchschnittlichen, die es immer wieder gibt, sind es eigentlich immer diese Filme, die nicht wirklich überraschen, sondern einfach schön und gut gemacht sind.
Ein Dokumentarfilm, der mir außerordentlich gut gefallen hat, war La Forteresse von Fernand Melgar. Dieser Film soll demnächst auch ins Kino kommen in der Deutschschweiz. Das ist ein beobachtender Film, über 3 Monate gedreht letztes Jahr, über ein Durchgangszentrum für Asylsuchende in der Westschweiz. Und das ist ein sehr starker Blick auf das Asylwesen, dadurch, dass der Regisseur Melgar sich auf ein Zentrum konzentriert hat, eine kleine Gruppe von Leuten, von Schicksalen über eine kurze Zeit. Er hat sich darauf beschränkt, um wirklich ein Riesenphänomen sich damit auseinandersetzen zu können. Es ist immer die Frage beim Film, wie kann man zu einem so großen Thema, zu einem schwierigen, vielschichtigen Thema einen Film machen? Und dadurch, dass er ein paar wirklich bewegende Geschichten erzählt hat, ein paar tolle Persönlichkeiten gefunden hat, hat er uns die ganze Schwierigkeit und Komplexität dieser Frage kommunizieren können. Und das ist natürlich auch sehr zeitgemäß im Moment, wo wir demnächst in der Schweiz Wahlen haben werden zur Personenfreizügigkeit, wo diese Themen sehr aktuell in den Medien sind. Dass dieser Film jetzt kommt, finde ich eine sehr gute Sache.
Sie haben jetzt beide Dokumentarfilme erwähnt in Ihrer kurzen Bilanz jetzt, was Solothurn angeht. Eine Schweizer Spezialität, wir wissen das alle. Ist das ein Zufall oder hat es keine guten Spielfilme gegeben?
Gerade während Mars jetzt den Forteresse geschildert hat, ist mir wieder eingefallen, wir hatten einen Spielfilm vor etwa 5 Jahren, produziert vom Filmtagedirektor Ivo Kummer. Ich glaube, Regie hatte Nino Jacusso und der Titel ist mir wieder entfallen. Das war ein Spielfilm, der spielte in einem Durchgangsheim für Asylbewerber. Eigentlich der gleiche Stoff mit ähnlichen Intentionen angelegt, aber als Spielfilm. Bisschen moralisch zwischendurch und der ist beim Publikum komplett durchgefallen damals, während der Dokumentarfilm jetzt sehr erfolgreich ist, auch in der Westschweiz. Ist das ein Stimmungswandel? Hat das nur mit der Qualität dieser Filme zu tun? Mir ist das nicht ganz klar.
Ja, im Film von Nino Jacusso, dessen Titel mir leider auch nicht in den Sinn kommt, ging es vor allem darum, dass eine Familie sich eine Geschichte ausdenkt, damit sie durch das Asylverfahren durchkommen. Man sagt ihnen, dass ihre wahre Geschichte zu wenig glaubwürdig oder zu wenig spektakulär sei. Und dann kommt der Valolürend, den man auch kennt, vor allem aus den Schweizer Machern, der kommt dann als Geschichtenverkäufer. Und das heißt, das Ganze ist ein bisschen ironisch, ein bisschen verspielt und nicht ganz realistisch auch. Also das ist ein Spielfilm, so ein bisschen ein Märchen zum Thema Migration und zum Thema Asyl. Aber in La Forteresse hat man wirklich mit Fakten zu tun, mit Schicksalen, die man nicht erfinden könnte, weil die Realität so viel stärker ist.
Aber es funktioniert trotzdem auf der gleichen Ebene. In La Forteresse hat es auch eine Frau, die erzählt eine Geschichte und man kommt relativ schnell auf die Ebene, wo man das Gefühl hat, das ist erfunden, die lügt was zusammen. Und ich glaube, die Dramaturgie ist eigentlich die gleiche. Bloß das Bewusstsein, dass es sich um einen Dokumentarfilm hat, verändert sich.
Gut, das wird auch in diesem Film thematisiert. Wir hören die Geschichten von verschiedenen Leuten und in gewissen Fällen ist ein bisschen die Frage, stimmt das oder erzählen Sie die Wahrheit, erzählen Sie die ganze Wahrheit? Das gehört auch zu diesem ganzen Thema Asyl. Und ich glaube, dass dieses Fragezeichen über dem Film schwebt, das ist sicher Absicht und das macht auch Sinn. Aber ich würde gerne das Thema ein bisschen wechseln, weil es stimmt nicht, dass ich keine Spielfilme gesehen habe, die mir gefallen haben. Ich habe einfach zuerst den Doc-Film erwähnt und vielleicht ein bisschen ausführlich über ihn erzählt. Es gibt übrigens einen zweiten Dokumentarfilm, den ich für wichtig halte, und das war der Film von Anka Schmid über Isa Hesse-Rabinowitsch, eine der allerersten Regisseurinnen in der Schweiz. Vielleicht kommen wir nachher auf das Thema zurück. Mhm. Aber der Spielfilm, der mir sehr gut gefallen hat, war Räuberinnen von Carla Liamonti, ein Film, der in letzter Zeit ein bisschen in den Schlagzeilen war.
Genau, ich wollte sagen, also Solothurn hat sein Miniskandälchen, wenn man dem so sagen will. Räuberin von Carla Liamonti. Und jetzt wollen wir mal ein paar Schlagzeilen hier anbringen. Frauen zielen unter die Gürtellinie, das ist die Neue Luzerner Zeitung. Oder auch privater Klamauk wird mit Fernsehstars, das ist eine andere Schlagzeile aus einer Schweizer Zeitung über diesen Film. Ein kleines Skandälchen. Man hat sich zum Teil in der Presse recht erregt ab diesem Film. Michael Sennhauser.
Für mich ist das ein klassisches Beispiel vom Lemming-Verhalten in der Schweizer Presselandschaft. Das war ein einzelner Journalist, der dieses Skandälchen lanciert hat. Letzten Sonntag hat er Skandal geschrien. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ihm der Film irgendwie wehgetan haben muss in seiner Männlichkeit. Ich kann mir das nicht anders erklären. Denn es ist ein Trash-Film. Es geht tatsächlich, es kommt viel Sex und Gewalt darin vor. Aber das ist fast alles aus der Perspektive einer Frau inszeniert. Carla Liamonti ist eine Frau, die hat den Film ganz eindeutig so inszeniert, dass diese Räuberinnen, so rücksichtslos der Film sich benimmt, eben auch nicht nur den Frauen gegenüber, sondern den Männern gegenüber ziemlich rücksichtslos auftreten. Und mein Instinkt sagt mir, da wurde etwas aufgekitzelt, das diesen Skandalschrei provoziert hat, der es eigentlich nicht wert ist. Denn es ist ein Genrefilm. Und ein Genrefilm wird von Anfang an mit diesen Skandalwerten produziert. Das wussten alle, die involviert sind. Nachträglich Skandal zu schreien, ist schon fast lächerlich.
Das hat vielleicht auch mit der Finanzierung zu tun, dass Skandal geschrien wurde. Aber trotzdem nochmal, um was geht es denn in diesem Film?
Also ich möchte sagen, ich habe mich sehr amüsiert in diesem Film. Und ich kenne fast keinen anderen Schweizer Film, der eine vergleichbare Energie hat. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es ist mir klar, dass das ein Film ist, der polarisiert. Die einen werden ihn lieben, die anderen werden ihn hassen. Aber der wird wahrscheinlich niemanden kalt lassen. Das ist eine Parodie-Verfilmung von den Räubern von Schiller, wobei der Film mit der literarischen Vorlage wenig zu tun hat. Die Geschichte ist wie ein Märchen erzählt, mit einer wahnsinnigen visuellen Gestaltung und auch auf der Ebene von Musik und Ton sehr einfallsreich, sehr interessant, wirklich eine Augenweide, ein bisschen augenzwinkernd inszeniert. Der Film ist auch grusig, wenn man das sagen möchte. Der hat so eine Art Monty Python-Humor mit abgehackten Körperteilen, die durch die Luft fliegen und viel Blut und Szenen, die einem schon ein bisschen wehtun zum Anschauen. Aber das ist alles wirklich mit einem hemmungslosen Humor erzählt. Wenn man Monty Python gern hat, wenn man Rocky Horror Picture Show, solche Filme gern hat, so wirklich auf dieser Kultebene, ein bisschen Trash, ein bisschen Horror, ein bisschen Grusel, dann ist der Film wirklich sehr amüsant. Und vor allem, weil das nicht mehr Räuber sind, sondern Räuberinnen, eine Bande von jungen Frauen, die sich zusammentun, um ein bisschen Gerechtigkeit für sich zu erkämpfen.
Michael Sennhauser hat ein Thema angeschnitten vorhin. Können wir Sie jetzt gerade fragen, wie das bei Ihnen ankommt? Er hat das Thema aufgebracht, dass es ein Kritiker war, der über einen Frauenfilm geurteilt hat. Was sagen Sie dazu?
Gut, Frauenfilm, ich würde ein bisschen vorsichtig sein. Ein Film von einer Frau, ein Film mit Heldinnen, also es ist wirklich eine Frauengeschichte. Mir ist auch aufgefallen, als der Film im Landhaus gezeigt wurde, sind einige Leute aus dem Saal gegangen, frühzeitig.
Männer?
Darunter
Frauen?
Vielen Frauen auch. Ah. Die bis zum Schluss geblieben sind, haben auch wie wild geklatscht. Und das ist einfach so ein Beispiel. Der Film ist auf jeden Fall, also früher hat man sehr viel über eine weibliche Ästhetik spekuliert. In der Zeit, als es so wenig Frauen gab, die Filme machen konnten, hat man sehr spekulativ darüber geredet, wie würde es aussehen, wenn Frauen endlich mal an die Kamera könnten, an die Regie, Drehbücher schreiben können und so. Ich würde diesen Film nicht als Frauenfilm bezeichnen, aber es ist ganz klar, der hat einen Humor, einen Witz. Es gibt viele Witze auf Kosten der Männer, auf Kosten von einem gewissen Männerstolz, auch Witze, genau, also über männliche Genitalien. Also, aber das sind Witze, die man sowohl als Frau wie auch als Mann witzig finden könnte, je nachdem. Es ist wirklich mehr Geschmackssache.
Ein Film, bei dem sich jedenfalls die Geister zu scheiden scheinen. Und das ist natürlich ein kontroverser Film, ist der immer spannender als einer, der allen irgendwie so mittelmäßig scheint.
Selbst dann, wenn die Kontroverse eine künstliche sein sollte, wie in diesem Fall, die Diskussion darum herum, die mag spannender werden, als das jemals erwartet wurde. Zumal der Film selber eigentlich schon dafür sorgt, dass man ihn nicht einfach vereinbaren kann. Also das Drehbuch sorgt schon dafür, dass es nicht einfach eine Umkehrung ist der Machtverhältnisse, sondern dass das dauernd oszilliert. Diese Frauen da drin, die werden auch in Situationen gezeigt, in denen sie sich komplett daneben benehmen. Es gibt eine feministische Figur, die tritt auf und deklamiert, was politisch nötig wäre. Und die Frauen zeigen sich zwar beeindruckt, aber auch irgendwie überfordert davon. Und das macht schon ziemlich Spaß. Der Film hat eigentlich alle Argumente eingebaut, die man gegen oder für ihn verwenden könnte.
Ja, die Regisseurin hat sich erlaubt, sich über alles lustig zu machen. Und das ist auch der Punkt. Sie macht sich auch über die Kirche lustig, über Priester, über Rabenmütter, über alles. Und unter anderem auch diese Debatten innerhalb der Frauenbewegung auch. Also für sie gibt es keine heiligen Kühe. Und das trägt auch zur schönen Energie des Films bei. Und wie gesagt, ich habe am Tag, bevor ich Räuberinnen gesehen habe, habe ich den Doc-Film über Isa Hesse-Rabinowitsch gesehen. Das ist eine Frau, die 1916 geboren ist und erst später in ihrem Leben zum Filmen gekommen ist, über eine Karriere als Gestalterin, Grafikerin, Fotografin. Und wenn man sich vorstellt, dass Frauen erst ab den 70er Jahren angefangen haben, in der Schweiz Filme zu machen und auch dann nur sehr wenige davon.
Zusammen mit dem Frauenstimmrecht.
Ja, genau, Frauenstimmrecht 1971 und die Filmemacherinnen, die dann gekommen sind, Frauenfilmfestivals und so. Damals war es auch schwierig, wenn eine Regisseurin eine Kamerafrau finden wollte, gab es wenig Frauen, die überhaupt diese Ausbildung gemacht hatten. Offenbar war es in Deutschland so, dass es Frauen verboten wurde, sich als Kamerafrau auszubilden eine Zeit lang. Ein Gesetz aus der Nazi-Zeit, die einfach geblieben ist. Und einfach um kurz zu sagen, es gab sehr lang einfach Anstrengungen. Es war schwierig für Frauen, Filme zu machen. Es war schwierig für sie, das Geld zu finden, Vertrauen, überhaupt sich zu etablieren. Und die Anka Schmid, die diesen Film gemacht hat, sie hat gesagt, Isa Hesse war für sie eine Art Vorbild. Anka Schmid ist in der 80er-Bewegung sozialisiert geworden. Und schon auch damals waren es sehr wenig Frauen. Und Anka Schmid macht jetzt diesen Film über Isa Hesse. Und dann kommt die Carla Liamonti, die auch ein bisschen jünger ist, die eine Abgängerin ist von der Hochschule für Gestaltung in Zürich. Und das ist quasi die dritte Generation. Und sie ist einfach so unverkrämpft und kann wirklich sich das alles erlauben und sehr spielerisch mit der Sache umgehen. Und das finde ich, das ist für mich schon ein Durchbruch. Und das zeigt mir auch, dass es noch viel Potenzial gibt, dass man viele spannende Filme auch erwarten könnte, nicht zuletzt von Regisseurinnen.
Hat nicht auch die Finanzierung des Films mit dem Skandälchen zu tun? Der Film ist ja eigentlich vom Bund mitfinanziert und vom Schweizer Fernsehen.
Ja, da gibt es natürlich eine perverse Wechselwirkung. So ein Film, wie Marci eben geschildert hat, kann ja nur zustande kommen, wenn sich jemand dafür stark macht. Also eine Filmemacherin und ihre Vision allein, das reicht nicht. Es braucht jemanden, der diese Projekte durchzieht und die Finanzierung auf die Beine stellt. Das war in dem Fall das angeschossene Produktionshaus aus Zürich, Joint Venture von Samir und Werner Schweizer. Und die hatten ihre großen Probleme mit der Finanzierung nicht nur dieses Films, sondern etlicher anderer auch. Das Schweizer Fernsehen hat sich dann stark gemacht. Das heißt, einzelne Leute beim Schweizer Fernsehen für diesen Film, die gleichen, die jetzt diese Fassung möglicherweise nicht ausstrahlen dürfen, weil ein paar Journalisten den zum Skandal erklärt haben. Also es gibt eine Eigendynamik und die Angst, die darin besteht, dass möglicherweise die Leute so in einer Art Hirschhorn-Effekt sagen, wir wollen keine solche Filme mehr fördern, die besteht natürlich auch immer. Die hat was Lähmendes für die Produzenten. Also die Frechheit und die Energie der jungen Filmemacherin bedeutet gleichzeitig eine Gefahr für die Leute, die dahinter stehen, die das produziert haben. Das ist denen sehr wohl bewusst.
Sie hören DRS4 News mit dem Kulturstammtisch. Zu Gast heute Marci Goldberg und Michael Seinhauser, Filmwissenschaftlerin, Filmredaktor bei DRS2. Jetzt sind wir schon fast eigentlich beim Thema Filmpolitik gelandet. Das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, auch in Solothurn und vor allem auch in Solothurn. Wir hatten diese Woche einen öffentlichen Auftritt von Nicolas Bidot. Er ist der Chef der Sektion Film beim Bundesamt für Kultur und eine recht kontroverse Figur. Ich darf da mal zitieren aus der Basler Zeitung, heute ein Titel, Bidot eine Art Putin. Und das ist so ein abgewandeltes Zitat von Samir, der sich an dieser Pressekonferenz von Nicolas Bidot offensichtlich sehr aufgeregt hat. Passiert da eigentlich das, was man sich so denken kann eigentlich, dass ein Mann Macht hat und er hat Geld zu verteilen und dann kann er es niemandem recht machen und wird dann irgendwie von allen angeschossen? Marci Goldberg?
Ja, ich würde gerne etwas dazu sagen. Ich habe es ausgerechnet. Ich bin jetzt zum 14. Mal an diesen Solothurner Filmtagen. Und ich muss sagen, seit ich in der Schweiz lebe, gibt es immer wieder diese öffentlichen Auseinandersetzungen, wo die Filmbranche sich selber zerfleischt. Und ich sehe diese neueste Auseinandersetzung in diesem Kontext. Die Branche ist nicht einig, wird sich nicht einig werden. Das ist auch verständlich. Aber ich finde es allgemein ein Fehler. Also überhaupt, es gibt verschiedene Interessensgruppen, die Produzenten einerseits, die Regisseurinnen und Regisseurinnen andererseits. In der Westschweiz wollen sie ein bisschen andere Sachen als in der Deutschschweiz. Im Tessin gibt es fast gar keine Stimme, die sind so überhaupt unterrepräsentiert. Leute, die eine Öffnung gegen außen, Leute, die eher protektionistisch. Es gibt verschiedene Auffassungen, wie man den Film fördern sollte, mit wie viel Geld, mit welchen Maßnahmen und so. Da gibt es einiges zu debattieren. Aber ich muss sagen, ich finde es einen taktischen Fehler von der Branche, dass sie immer wieder ihre dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit so wäscht. Und jemand hat hier mit mir im Gespräch den Vergleich gemacht zu den Bauern. Oder unter den Bauern herrscht auch nicht Einigkeit. Es gibt die Biobauern, es gibt die Kraftfutter wollen, es gibt allerlei. Aber wenn es darum geht, dass sie ihre Subvention aus Bern verlieren könnte, dann stellen sie sich zusammen und machen gemeinsame Sache. Und ich würde mir wünschen, und das sage ich seit einigen Jahren, ich durfte es sogar ein paar Mal öffentlich sagen, und das, ich nehme gern Gelegenheit wieder, das zu tun, dass die Leute sich zusammenraffen müssen, weil vor allem in diesem Klima, das jetzt herrscht, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Staat den Film nach wie vor fördert. Man will mehr Geld. Man ist damit konfrontiert, dass es sogar auch weniger Geld sein könnte. Und also ich würde sagen, auf Englisch sagt man, get your act together. Mhm. Und das ist für mich die wichtigere Botschaft als die Schwächen oder die Mängel oder dass der Herr Bido vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig ist. Oder ich meine, am Anfang hat man sich gefreut in der Branche, dass er diese Qualitäten hat, dass er sich so gerne in Szene setzt und dass er ein guter Kommunikator ist, dass er immer so Medienereignisse um sich generiert. Am Anfang war das gut, jetzt finden die Leute das nicht mehr gut. Ich finde es ein bisschen peinlich für die Branche, wenn das dann irgendwie auf Seite 1 vom Tagesanzeiger kommt, weil da gibt es anderes und Wichtigeres zu besprechen.
Also diese Art Putin, das Zitat, das ist ja schon relativ deftig, kann man sagen, Michael Sennhauser.
Das hat natürlich auch mit der Art zu tun, wie solche Kämpfe mittlerweile ausgefochten werden. Die Mediendynamik, die lässt sich sehr leicht in Gang bringen. Das wird immer einfacher, weil wir immer weniger Medien haben und die alle immer gleich reagieren. Es ist sehr vorhersehbar. Also man speist irgendwo etwas ein und dann läuft das Feuerchen. Und das Problem von Bido ist, dass er eigentlich das Spielchen angefangen hat. Das war gar nicht die Branche, beziehungsweise sein Chef Pascal Kuschma, unser Bundesrat, der hat schon immer wieder Steine ins Wasser geschmissen, Versuchsballone. Und zwar immer vor den Festivals hat er versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, hat irgendetwas losgelassen und so hat er im Übrigen auch Bido ins Amt gehievt. Er hat eigentlich einen Putsch gemacht im Bundesamt für Kultur, was er als Bundesrat natürlich auch durfte. Immer mit dieser Medienrückendeckung, indem man zuerst einen kleinen Skandal lanciert und dann Konsequenzen sieht oder auch nicht. Also diese Dynamik, die ist mittlerweile eingespielt und deswegen kann man der Branche den Vorwurf auch nicht mehr so machen, wie sie das machen, Marcy Goldberg. Vor etwa 10 Jahren sagte ich auch noch, stellt euch in der Öffentlichkeit nicht quer, schlagt euch nicht gegenseitig die Köpfe ein. Mittlerweile bleibt der Branche gar nichts mehr anderes übrig. Die Mediendynamik ist zu einem Politvehikel verkommen. Sie wird genutzt von allen Seiten und die Branche muss auch. Sie haben keine andere Wahl.
Ja gut, aber wenn man diese Argumentation ein bisschen weiter verfolgt, dann könnte man fast behaupten, dass Herr Bido und Herr Kuschba im Geheimen dass sie sehr kontraproduktiv wirken, weil alles, was sie tun, macht es immer schwieriger für die Filmbranche, Sympathien der Öffentlichkeit zu bekommen und zu diesen zusätzlichen Fördergeldern zu kommen, die sie auch dringend braucht. Weil da muss man schon sagen, ohne Fördergeld gäbe es fast keinen Schweizer Film. Die Schweiz ist ein kleines Land, sie ist weiter verteilt durch die Sprachregionen. Der Markt ist sehr klein, die Konkurrenz aus dem Ausland ist sehr groß und sehr wohlhabend. Und wie die anderen Kunstsparten braucht der Film dringend diese Gelder. Und wenn Sie, Michael Sennhauser, sagen, und vielleicht stimmt das auch, dass Herr Kuschmann das bewusst inszeniert und dass Herr Bido bewusst die Leute provoziert, damit sie dann mit diesen Peinlichkeiten kommen, dann ist das wirklich, dann ist das wirklich nicht im Sinne der Branche. Man müsste fast konspirativ behaupten, dass Herr Kuschmann versucht, den Leuten die Subventionen wegzunehmen, oder er macht nicht seine Aufgabe als Chef des Kulturamtes, es wäre seine Aufgabe, im Parlament oder im Bundesrat für die Sache des Films zu kämpfen. Und das heißt, er macht genau das Umgekehrte. Also ja, ein Eigengoal im Prinzip.
Im Endeffekt ja. Und das Eigengoal besteht wahrscheinlich darin, dass irgendwann mal beschlossen wurde, wir brauchen erfolgreichere Filme, um auf der politischen Ebene die Leute von zu überzeugen, dass wir mehr Geld brauchen für diese erfolgreichen Filme. Und der Beschluss, wir machen jetzt erfolgreiche Filme, das ist der große Trugschluss. Man kann nicht erfolgreichere Filme machen. Man kann nur mehr Filme machen. Das ist ein ganz einfaches Credo.
Weil nämlich es kein Rezept dafür gibt, was für ein erfolgreicher Film sein wird, zumindest kommerziell. Also für das gibt es leider kein Rezept.
Ja, auf jeden Fall, und wenn ich etwas dazu sagen darf, ist es sehr ironisch, weil das sind genau die Leute, die immer für den freien Markt plädieren und für die freie Wirtschaft. Und im Film wollen sie irgendwie eine Planwirtschaft haben. Und das geht einfach nicht. Eben die Stärke kommt durch Vielfalt und durch Experimente. Man braucht das Geld, aber man darf den Leuten nicht sagen, wie sie es ausgeben sollten.
Jedenfalls ein Thema, das uns noch weitere Male beschäftigen wird im Kulturstammtisch auf DRS4 News. Was ist ein erfolgreicher Film, was ist kein erfolgreicher Film und wie macht man das überhaupt? Das wird uns sicherlich weiterhin beschäftigen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, Marcy Goldberg und Michael Sennhauser. Sie hören DRS4 News, in Kürze hier die Nachrichten.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.